Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Das Interessante und das Wichtige für heute war, es gab keine weitere Eskalation.
Das sagt unsere Korrespondentin Anne Almeling aus Beirut. Nach dem Anschlag auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt beschuldigen sich Israel und die radikal-islamische Hamas gegenseitig. Es läuft der Krieg um die Bilder, der Krieg um die Informationen. Wer hat da die Deutungshoheit? Und das, was da passiert, hat auch Konsequenzen für Deutschland, erklärt uns Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion in diesem Podcast.
Das sind zum Beispiel Kundgebungen in Berlin, bei denen die Auslöschung Israels gefordert wurde und die Angriffe der Hamas verherrlicht wurden. Außerdem tätliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden, Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung. Es gab auch viele Reaktionen, muss man auch sagen, die waren weniger antisemitisch als anti-israelisch oder pro-palästinensisch. Aber das lässt sich halt auch kaum trennen.
Wir schauen auf die aktuelle Lage heute aus unterschiedlichem Blickwinkel. Heute ist ja auch US-Präsident Joe Biden in Israel und Bundeskanzler Olaf Scholz in Ägypten. Wir reden auch über Bücher. Es läuft ja die Frankfurter Buchmesse. Und wie ist das? Wird analog aktuell denn viel gelesen, jetzt wo die lesestarke Pandemiezeit vorbei ist?
Wir haben alle so ein bisschen von diesem Rückzug ins Innere der Menschen profitiert. Mhm. Und jetzt ist eben auch wieder viel Ablenkung da, viel Leben im Außen. Und da müssen wir uns natürlich wieder so ein bisschen auf unser ursprüngliches Handwerkszeug besinnen, nämlich Bücher wirklich relevant und Literatur wirklich wichtig.
Die Buchhändlerin Maria Christina Piwowarski ist in Frankfurt unterwegs und arbeitet selbst in einer Buchhandlung und erklärt uns, wie ihr Alltag aktuell dort läuft. Und Cannabis. Heute ja die erste Lesung des Teillegalisierungsgesetzes. Was gilt da eigentlich im Straßenverkehr? Wie misst man das? Beim Alkoholgehalt ist das alles ein bisschen einfacher. Auch das schauen wir uns heute genauer für euch an. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas, er ist weiter eskaliert. Viele haben die Bilder von dem zerstörten Krankenhaus in Gaza-Stadt gesehen. Es gab wohl hunderte Tote und beide Seiten beschuldigen sich jetzt gegenseitig, die Rakete abgefeuert zu haben. Fest steht, es wird immer schwieriger, irgendwann wieder friedlich miteinander oder zumindest nebeneinander zu leben. Und das gilt offenbar auch für Deutschland. Letzte Nacht haben Unbekannte zwei Molotow-Cocktails auf eine Synagoge in Berlin-Mitte geworfen. Es ist nichts passiert, zum Glück, weil das Gemeindezentrum, es war gut gesichert, aber die Täter sind nicht nah herangekommen und ja, wenn man das so liest, dann merkt man auch, bei uns eskaliert es. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten gibt uns einen Überblick. Wie waren denn die Reaktionen auf das, was in Berlin passiert ist?
Also der Zentralrat der Juden in Deutschland, der spricht von psychischem Terror, der in konkrete Anschläge mündet. Und damit, mit dem psychischen Terror, meint er natürlich auch die vielen antisemitischen Posts auf Social Media in den letzten Tagen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, es ist ganz klar, dass wir niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden. Aber diese Anwohnerin aus der jüdischen Gemeinde in Berlin, die sagt, dass sie natürlich jetzt noch mehr Angst hat.
Das gibt einem noch mehr das Gefühl, Zielscheibe zu sein und bringt sehr stark Erinnerungen natürlich von den ganzen Pogromen und von der Kristallnacht, die wir ja bald wieder gedenken werden.
Und die Berliner Vizeregierungschefin Franziska Giffey, die hat heute die Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, mitzuhelfen, jüdisches Leben zu schützen. Es hat ja auch gestern Abend schon Ausschreitungen gegeben in Berlin-Neukölln. Da wurden mehr als 20 Einsatzkräfte verletzt, sagt die Polizei.
Und das alles ist ja noch nicht alles.
Nee, gar nicht. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, der hat antisemitische Reaktionen in Deutschland auf die Hamas-Massaker in Israel dokumentiert. Und zwar für die erste Woche danach, vom 7. bis 15. Oktober, das haben sie heute vorgelegt, da wurden allein 202 Vorfälle verifiziert. Und der RIAS sagt, dass es jeden Tag neue Meldungen gibt.
Kannst du uns mal sagen, was für Vorfälle das sind?
Das sind zum Beispiel Kundgebungen in Berlin, bei denen die Auslöschung Israels gefordert wurde und die Angriffe der Hamas verherrlicht wurden. Außerdem tätliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden, Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung. Es gab auch viele Reaktionen, muss man auch sagen, die waren weniger antisemitisch als anti-israelisch oder pro-palästinensisch. Aber das lässt sich halt auch kaum trennen, weil es eben auch ein Religionskonflikt ist. Israel versteht sich ja ausdrücklich als jüdischer Staat. Da war von Anfang an wenig Raum für Muslime, also für die Palästinenser. Und seit der Gründung Israels 1948 wurden Palästinenser vertrieben und seit der Gründung wurde Israel von Muslimen angegriffen. Da konnte im Grunde gar nichts Friedliches wachsen und seitdem ist es immer schlimmer geworden.
Jetzt haben wir gerade die Jüdin aus Berlin vorhin schon gehört. Wie geht es denn Jüdinnen und Juden in Deutschland mit dieser Situation jetzt?
Ja, also die Informationsstellen Antisemitismus schreiben, dass viele Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicher fühlen, dass sie nicht als jüdisch erkannt werden wollen, nicht an bestimmte Orte gehen und auch viele israelische Restaurants sind zu. Und das ist nicht nur in Berlin so, sagt Jonathan Daschewski, der gerade aus Belgien zu Besuch ist.
Ich bin besorgt. Das ist überall jetzt dasselbe in ganz Europa. Vor allem, ich kann nichts dagegen unternehmen. Sie können hier kommen, wenn Sie wollen.
Und man muss sagen, gerade in Berlin sind die beiden Communities halt ziemlich groß und leben halt auch eng aufeinander.
Matthias, über wie viele Menschen reden wir hier eigentlich, die der Krieg in Nahost ganz direkt betrifft und die hier leben?
Also laut dem Zentralrat der Juden gehören gut 90.000 Menschen den jüdischen Gemeinden an. Damit ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die drittgrößte in Europa. Für die Palästinenser kann man das gar nicht genau sagen, weil viele staatenlos sind. Es gibt ja keinen Staat Palästina. Viele haben auch Pässe der Länder, in die sie geflüchtet sind. Jordanien, Libanon, Syrien oder Ägypten. Und die Behörden schätzen, dass etwa 200.000 Palästinenser in Deutschland leben.
Und wie viele von denen unterstützen die Hamas? Kann man das sagen?
Der Bundesverfassungsschutz zählt ungefähr 450 Menschen zu radikalen Hamas-Unterstützern. Die machen vor allem Propaganda oder sammeln Spenden. Von denen sind übrigens die meisten deutsche Staatsbürger. Aber es gibt vermutlich deutlich mehr, die zwar den Terror der Hamas ablehnen, aber sich mit dem palästinensischen Befreiungskampf solidarisieren. Und die stehen jetzt vermutlich eher auf Seiten der Hamas als auf Israels Seite. Das ist eben das Problem, dass kein Platz mehr ist für Grautöne, wenn man gezwungen ist, sich für eine Seite zu entscheiden.
Welche Auswirkungen der Krieg zwischen der Hamas und Israel auf Deutschland hat, Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns den Überblick gegeben. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für US-Präsident Joe Biden ist klar, der verheerende Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt mit hunderten Menschen, die dabei ums Leben gekommen sein sollen, ging von radikal-islamistischen Palästinensern aus.
Ich bin empört und traurig wegen der Explosion im Krankenhaus. Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als wurde es vom anderen Team gemacht, nicht von euch.
Das sagte er heute erst vor Ort in Israel, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Wie viel kann Diplomatie da jetzt erreichen? Und wie reagiert die arabische Welt auf das, was im Gazastreifen da passiert? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Beirut, mit Anne Almeling. Anne, die Hamas beschuldigt Israel, das Krankenhaus zerstört zu haben, Israel den islamischen Dschihad. Es gibt jetzt einen Kampf um die Wahrheit. Wie ist die Lage? Wie hat sie sich heute entwickelt?
Zumindest hat sich die Situation im Nahen Osten nicht weiter eskaliert. Und das kann man in dieser Zeit vielleicht schon als Erfolg werten. Denn gestern Abend, als sich die Nachricht über das zerstörte Krankenhaus verbreitet hat, da hat sich auf den Straßen in vielen arabischen Ländern die Wut entladen. Also in Jordanien haben Menschen versucht, die israelische Botschaft zu stürmen. Im Jemen, in Tunesien, in Mauretanien gab es große Demonstrationen. Und hier im Libanon waren sehr viele Menschen in Sorge, dass sich der Konflikt ausweiten könnte über Nacht, falls die Hisbollah-Miliz sich auf Seiten der Hamas stellt und in den Konflikt einsteigen würde. Das ist nicht geschehen und das ist vielleicht die gute Nachricht heute. Und es hat möglicherweise eben auch damit zu tun, dass US-Präsident Biden nach Israel gereist ist. Denn wenn die Hisbollah sich jetzt militärisch gegen Israel stellt, ist klar, sie kämpft nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die USA.
Das heißt, obwohl die radikal-islamische Hisbollah-Miliz im Libanon zum Tag des Zorns gegen Israel aufgerufen hat, ist es noch verhältnismäßig ruhig geblieben?
Ja. Und das war zumindest heute Morgen überhaupt nicht klar. Die Hisbollah hatte für 2 Uhr hier in Beirut zu einer großen Versammlung aufgerufen. Da sind die Menschen auf Scootern hingefahren, in Autos. Also mehrere tausend Menschen haben sich hier versammelt. Das ist nicht ganz ungewöhnlich, wenn die Hisbollah zu solchen Versammlungen aufruft. Es gab Hisbollah-Flaggen, den Ruf Tod Israel, Tod Amerika. Das passiert immer mal wieder hier, aber das Interessante und das Wichtige für heute war, es gab keine weitere Eskalation.
Lass uns mal nochmal auf den Tag schauen, denn es waren ja für heute viele diplomatische Gespräche geplant und manche finden ja auch statt. Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi, was ist da rausgekommen?
Ja, der Bundeskanzler hat den ägyptischen Präsidenten getroffen. Sie beide haben miteinander gesprochen, aber ein klares Ergebnis gibt es nicht. Also zumindest ist nichts darüber bekannt geworden. Die arabischen Medien, die haben über dieses Treffen auch so gut wie gar nichts berichtet. Klar ist, dass Scholz sich eingesetzt hat für Hilfslieferungen in den Gazastreifen und zumindest das scheint ja nicht geschadet zu haben. Denn tatsächlich hat ja vor etwa einer Stunde Israel bekannt gegeben, dass es sich nicht weiter stellen will gegen Hilfslieferungen an die Palästinenser im Gazastreifen von ägyptischer Seite aus. Allerdings hat Israel das auch an eine Bedingung geknüpft, nämlich dass Geiseln, die sich in der Hand der Hamas befinden, freigelassen werden. Aber da scheint es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben. Und ein weiteres Thema waren sicherlich heute zwischen Scholz und Assisi die Geiseln der Hamas und die Frage, ob Ausländer und Doppelstaatler den Gazastreifen verlassen können. Mhm. Aber auch da gilt, ein messbares Ergebnis gibt es bislang nicht.
Jordanien wiederum hat ein Vierergespräch abgesagt, das geplant war mit US-Präsident Joe Biden. Ist das nicht mehr oder weniger ein Schlag ins Gesicht, so eine Absage des Treffens?
Ja, aber gleichzeitig wurde hier von arabischer Seite nicht sehr viel erwartet von diesem Treffen, weil sich Biden mit Vertretern dreier Länder getroffen hätte oder dreier Volksvertreter, die ohnehin als eher geschwächt und wenig einflussreich gelten. Also der ägyptische Präsident Assisi ist schon einer davon, der dann schon eher als Schwergewicht gilt, obwohl auch er angeschlagen ist wegen der wirtschaftlichen Lage in seinem eigenen Land. Und der Palästinenser Präsident Abbas gilt auch nicht unbedingt als jemand, der die Dinge vorantreibt. Gleiches gilt natürlich für den jordanischen König, der über ein Land herrscht, das eben auch wenig Geld hat, selber eigentlich Hilfe braucht. Von daher wurde von Anfang an hier in der arabischen Welt wenig Hoffnung an dieses Treffen geknüpft. Und als dann der Anschlag auf das Krankenhaus passierte, da war klar, dass sich keiner von den drei Staatschefs zeigen will, händeschüttelnd mit dem amerikanischen Präsidenten, der offen Israel unterstützt. Hm.
Offiziell heißt es auch, wegen Staatstrauer sei wohl dieses Treffen abgesagt. Informationen waren das von Anne Almeling, unserer Korrespondentin in Beirut. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Reaktion der arabischen Welt auf das, was dort gerade passiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So. Er kann sich jetzt den Kleber Buchpreisgewinner aufs Werk kleben.
Den Deutschen Buchpreis 2023 für den Roman des Jahres an Tonio Schachinger für Echtzeitalter.
Tonio Schachinger mit Echtzeitalter hat diese Woche den Buchpreis gewonnen, beziehungsweise wurde damit ausgezeichnet. So ging die Woche los. Das ist ein Coming-of-Age-Roman, in dem der Protagonist in einem Internat lebt und eigentlich Profi-Gamer werden will. Das alles spielt in Österreich. Es geht gegen die österreichischen Gepflogenheiten und die Gesellschaft wird mit feiner Ironie dort aufs Korn genommen. Preise sind für Bücher Verkaufsmagneten, so ist es, und für die Buchläden sind diese Bücher einfach ein Must, weil man sie haben muss, weil die Leute das lesen. Aber wie geht es denen eigentlich? Den Buchläden. Wie viel analoge Bücher werden denn da noch gekauft? Wer kommt rein? Und wie schön ist es eigentlich dort in diesen Buchläden, die um die Ecke sind? Sie hat das Glück, dort zu arbeiten, in einer Buchhandlung in Berlin-Mitte. Die Buchhändlerin Maria Christina Piwowarski. Sie ist aber derzeit auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Hallo.
Hallo.
Auf der Buchmesse unterwegs, um was genau zu machen?
Um all die großartigen Verlage zu sehen, um mich noch mal ein bisschen inspirieren zu lassen, was ich für den Buchladen einkaufe, um mit den Lektorinnen und Vertreterinnen und Verlegerinnen im Gespräch zu sein, um Leute zu treffen.
Okay, das volle Programm also sozusagen. Wie geht's denn euch? Wie geht's den kleineren Buchläden, eurem, bei dem du arbeitest, in Berlin-Mitte?
Genau, das ist das Ozelot in der Brunnenstraße und es ist eine relativ große Buchhandlung. Also wir haben 280 Quadratmeter und eine wunderbare Kaffeemaschine. Wir haben das große Glück, dass wir an einem guten Ort sind, wo viele Leute vorbeikommen und so weiter. Ich merke allerdings schon, dass zum Beispiel im Vergleich zu diesem, und ich sage das wirklich mit einem halb weinenden, halb lachenden Auge, aber zu diesem Jubeljahr, was uns die Pandemie 2020 beschert hat, wo sich wirklich ganz viele Leute von sich aus aufs Buch zurückbesonnen haben, müssen wir jetzt wieder ein bisschen mehr tun, habe ich das Gefühl.
Was tut ihr denn da genau? Also wie versucht ihr denn wieder die Bücher an die Leute zu kriegen?
Genau, ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, dass so nach Klopapier und Nudeln wirklich Literatur und vor allem jetzt auch nicht irgendwie die Englischlernbücher für die Kinder, die behomeschoolt werden mussten und so weiter, sondern wirklich die großen Wälzer, die man so als Lebenslektüre sich immer mal vornehmen wollte, die sind damals relativ einfach über die Ladentheke gegangen und zwar nicht nur in Berlin, wo Buchhandlungen ja offen bleiben durften, sondern zum Beispiel auch irgendwo in anderen kleinen Städten, in Bundesländern, die geschlossen eine Buchhandlung hatten, wurden die halt vor der Tür verkauft und ich hatte das Gefühl, wir haben alle so ein bisschen von diesem Rückzug ins Innere der Menschen profitiert. Und jetzt ist eben auch wieder viel Ablenkung da, viel Leben im Außen. Und da müssen wir uns natürlich wieder so ein bisschen auf unser ursprüngliches Handwerkszeug besinnen, nämlich Bücher wirklich relevant und Literatur wirklich wichtig zu halten.
Das heißt, Veranstaltungen zu machen oder bei Social Media Specials zu schalten. Wie macht man's?
Genau, das sind beides super gute Werkzeuge, die wir dafür natürlich auch total gerne nutzen. Also Veranstaltungen, die machen wir im Laden zum Beispiel. Wir haben einen Lesekreis, der sich alle 6 Wochen trifft, damit auch Leute in einem ganz engen, konzentrierten Rahmen über Gelesenes diskutieren können und so weiter. Aber auch Social Media ist, finde ich, für uns alle, die wir Buchhändlerinnen oder Literaturliebhaberinnen sind, ein unfassbar gutes Hilfsmittel, einfach um die Relevanz von Büchern immer wieder zu beweisen, um sich inspirieren zu lassen von Menschen, die sich eben durch Literatur haben inspirieren zu lassen und das so weitertragen. Das ist ein großes Glück, finde ich, dass auf Social Media so viel zu Büchern stattfindet.
Ich meine, du arbeitest ja in Berlin-Mitte, Laufkundschaft, Stammkundschaft, das mixt sich ja bei euch. Aber wie ist es eigentlich in den ländlicheren Gegenden? Hast du da auch mal so ein bisschen Einblick? Der Buchladen dort irgendwie, der muss ja auch irgendwie gucken, dass er überlebt.
Ja, genau. Und ich glaube, ich habe viele Kolleginnen, mit denen ich auch im Gespräch bin, die auch im Speckgürtel von Berlin fängt es ja schon an und in kleineren Buchhandlungen auf dem Land ist es noch viel doller. Die müssen sich halt besonders Sachen einfallen lassen und das machen sie eben auch durch Themenwochen, wie gesagt, auch da ganz besonders durch Veranstaltungen. Und da findet eben auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt da einfach auch die Kundinnenbindung per se, ja, dass du das Gefühl hast, du gehst zu deinem Buchhändler, so wie Dijon das gesagt hat, wie zu deinem Apotheker, zu deiner Apothekerin. Und lässt dir einfach das verordnen, was du gerade brauchst und was dir gut tut, ja. Und was dir so ein bisschen gerade in Zeiten wie diesen, wo ja auch Krise irgendwie gar nicht aufhört, ne, wo man das Gefühl hat, man ist so durchgeschüttelt und wo findet man Halt und Stabilität? Das sind ja dann immer wieder Bücher. Und dass man sich da eben einfach die Leute sucht, die Buchhändlerinnen überall sucht in den kleinen Läden, die das irgendwie vermitteln, dass sie wissen, was du brauchst und dass sie dir helfen können.
Und warum glaubst du, dass der Buchfluencer, so nenne ich jetzt mal die Buchhändlerinnen und Buchhändler in den Läden, das viel besser können als zum Beispiel eine Rezension online?
Ich glaube, dass dieses direkte Gespräch erstens sehr, 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 sehr deutlich wirkt. Ich glaube, dass es auch Leute im Feuilleton zum Beispiel gibt. Da liest du eine Rezension, du liest das Buch, du denkst, boah, das war ein geiler Tipp. Ich guck mal, was diese Person noch rezensiert hat. Ich folge der mal. Aber es ist viel indirekter, ne? Während wenn Leute in den Laden kommen und sagen, oh, ich habe gerade das Gefühl, ich bräuchte mal das und das. Ich brauche mal was Aufmunterndes. Ich brauche mal was Kraftgebendes. Ich brauche mal was Inspirierendes. Dass man dann Auge in Auge vor sich steht. Und ich glaube, dass Social Media auch durch das Bild und dadurch, dass du oft ahnst, wer ist hinter den Accounts, was sind das für Menschen, dass man da ein ähnliches Gefühl hat, wie wenn man im Laden stehen würde. Ich glaube, dass das der reine Text manchmal nicht so hergeben kann.
Abschließend noch eine Frage von meiner Redakteurin Theresa. Ja. Reverse von Prince Harry lief weltweit richtig gut. Wie lief es bei euch?
Es lief auch gut. Es war so langweilig, oder? Man wusste, es wird ein Erfolg und es wurde ein Erfolg. Ich bin so ein bisschen so ein Fan von Überraschungsbüchern, aber ich gönne es dem Thema per se, dass da irgendwie ein Interesse da ist. Zeigt ja auch, was die Leute wollen. Die wollen hinter die Kulissen gucken. Die sind irgendwie interessiert an Zweit- und Drittstimmen und hast du nicht gesehen. Es lief natürlich bei uns auch gut.
Okay, das gebe ich gerne so weiter. Maria-Christina Piwowarski, Buchhändlerin aus Berlin, gerade auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Danke fürs Gespräch.
Ich grüße alle von euch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist heute nicht irgendein Mittwoch, das ist ein historischer Tag. Ein Gesetz, das Kiffen erlaubt. Heute das erste Mal im Bundestag verlesen. Die erste Lesung, das ist ja fester Bestandteil bei der Gesetzgebung bei uns. Der THC-Rausch soll also, wenn man so will, legalisiert werden. Was aber noch nicht ganz klar ist, wie ist denn das eigentlich mit dem Autofahren? Ich meine, beim Alkohol, da gibt es ja klare Promillewerte, da kann man sich danach richten. Am besten ist natürlich gar nichts. Beim THC ist das ja noch nicht so. Und das hat Gründe. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Warum tut sich die Politik da so schwer mit Grenzwerten?
Ja, weil THC irgendwie ganz anders wirkt als Alkohol. Beides kann man gut messen. Ja, beim Alkohol sind ja die Promillewerte, die Konzentration im Blut. Ähnlich geht das beim THC, das, was beim Cannabis ja quasi das High ist, ne, das, was High macht, da geht es um Nanogramm pro Milliliter Blut. Mhm. In Deutschland gab es bisher so einen gefühlten Grenzwert von 1, ab da gab es Strafen, also 1 Nanogramm pro Milliliter Blut war die Grenze, bei der es dann Bußgelder gab oder bei Ausfallerscheinungen dann auch Strafbarkeit.
Okay, aber sag mal, Nanogramm pro Milliliter Blut, das ist doch jetzt ein Grenzwert, oder nicht?
Ja, der ist aber sehr umstritten. In den Niederlanden ist er zum Beispiel 3-mal so hoch, da liegt er bei 3 Nanogramm pro Milliliter Blut, aber auch da die Aussagekraft dieser Messwerte, die hält sich in Grenzen. Das sagt Professor Dr. Stefan Tönnes. Der ist Verkehrsmediziner und war Vorsitzender der Fachkommission für Verkehrssicherheit in der Bundesregierung. Dieser Nanogrammwert, der kann nämlich total variieren, je nachdem, wie häufig man kifft. Aha. Und dann kann Folgendes passieren.
Dass jemand, der häufiger konsumiert, diesen Cannabis-Wirkstoff im Körper anreichert, Das ist das sogenannte residuale CHC-Dinge, die vielleicht aus irgendwelchen Speichern wie Muskel- oder Fettgewebe ans Blut wieder abgegeben werden. Das sind dann THC-Mengen, die im Blut nachweisbar sind, die aber nicht notwendigerweise mit Wirkung im Gehirn noch ablaufen.
Heißt, wenn du häufiger kiffst, dann kann es schon sein, dass du diesen Richtwert von 1 eh schon in deinem Körper hast, obwohl du gerade gar keine Wirkung hast.
Mhm. Um mal so eine Zahl zu haben, wenn ich jetzt kiffe, wann bin ich sozusagen wieder nüchtern?
Wenn ich kiffe, dann geht das THC erstmal ins Blut und damit kann man dann relativ schnell das im Gehirn spüren. Mhm. Da will man ja auch die Wirkung haben, ne? Aber THC hat eine sehr lange Halbwertszeit. Das heißt, wenn ich kiffe, dann ist das nach 20, 30 Stunden immer noch im Blut nachweisbar, die Hälfte, obwohl vielleicht gar keine Wirkung mehr spürbar ist. Du bist ja nicht 30 Stunden lang komplett bekifft.
Na klar.
Ja. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die reine Wirkung nach dem Joint bei jemandem, der regelmäßig einmal die Woche kifft, nach 8 bis 10 Stunden weg ist. Dann wäre das die Zeit, die man warten müsste, um wieder Auto fahren zu können.
Aber auch da wieder, es gibt keine Regel. Mhm. Das ist bei jedem ja individuell, wie das funktioniert, ja?
Ja, das macht es so schwierig bis unmöglich, einen Grenzwert festzusetzen. Im Vergleich zum Alkohol ist es ja so, dass es keine Korrelation gibt. In dem Sinne, je mehr du gekifft hast, desto unzurechnungsfähiger bist du. Also höherer THC-Wert heißt nicht fahruntüchtiger, sagt Verkehrsmediziner Tönnes.
Wenn man sich Unfallstudien ansieht, auf denen zum Beispiel die Blutalkoholgrenzwerte beruhen, dann findet man beim Cannabis kein so deutliches konzentrationsabhängiges Effektprofil, wie das beim Alkohol der Fall ist. Tatsächlich ist das Risiko, als Cannabiskonsument in einen Unfall verwickelt zu werden oder auch diesen zu verursachen, gar nicht so hoch im Vergleich jetzt zu Alkohol.
Denn Alkohol wirkt anders, wenn man besoffen ist. Da steigt die Risikofreudigkeit stark an und das macht es dann so gefährlich im Straßenverkehr.
Okay, also wir halten fest, einen Grenzwert wie beim Alkohol, das funktioniert nicht so gut beim Cannabiskonsum. Was kann man denn sonst machen, um das mit dem Autofahren irgendwie zu regeln?
Verkehrsminister Wissing will ja weiter an diesem Grenzwert festhalten, aber je nachdem, was Experten so sagen, müsste man eigentlich schon Tests entwickeln, die bei einer Kontrolle davor gemacht werden. Also Reaktionstests zum Beispiel. Wie so ein Handyspiel, kennst du ja auch, ja, dass man bei diesen E-Scooter,
ja,
ja genau, also dass man irgendwas lösen muss. Das fände ich sehr cool, wenn die Polizei auch so ein Tablet mit einem Minispiel dabei hätte. Es wäre auf jeden Fall ganz schlau, die Fahrtüchtigkeit zu testen, ganz individuell, statt mit einem allgemeinen Grenzwert. In der analogen Variante kennt man das vielleicht aus den USA, da werden gerne so Field Sobriety Tests gemacht, so heißen die. Dieses klassische auf einer geraden Linie laufen oder dem Finger des Beamten folgen. England, Schweden und Norwegen machen das auch.
Kiffen, also teilweise erlaubt. Heute erste Lesung des Gesetzes im Bundestag. Noch nicht so klar ist, wie das Ganze mit dem Straßenverkehr eigentlich dann in Einklang gebracht werden soll. Warum ein THC-Grenzwert jetzt nicht so viel bringt, Christian Schmidt aus unserem Team hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen über Algen reden. Algen ist ja sozusagen Superfood. Wichtige Nährstoffe sind da drin, kommen bei uns in Europa, aber ja echt selten auf den Teller. Mal so ein bisschen Algensalat, das war's aber dann auch. Dabei sollen die Menschen in Europa schon vor 8000 Jahren Algen gegessen haben, bis ins frühe Mittelalter. Da wurden Algen und Wasserpflanzen gefuttert. Das haben Forschende in England jetzt herausgefunden. Warum die Alge in Europa nicht regelmäßig auf dem Teller landet, darüber habe ich heute mit Professor Dr. Gunther Hirschfelder gesprochen. Er ist Kulturwissenschaftler und Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Und ich wollte erstmal wissen, in vielen asiatischen Ländern, klar, Algen gehören da zum Alltag auf dem Speiseplan. Wieso ist das in Europa nicht so oder nicht mehr so?
Naja, die Algen, die in Asien verzehrt werden, die sind in küstennahen Gewässern. Da haben wir eine andere Küstenstruktur, da haben wir viel wärmeres Wasser, da haben wir viel höhere Erträge. Und wir haben auch einen höheren Druck seitens des Ertragswesens der heimischen Landwirtschaft. Die produziert weniger unter schwierigen Bedingungen. Protein ist ein Riesenthema, da bietet sich's einfach an, in diesem Meer, was einfach viel besser nutzbar ist, hier auf die Suche zu gehen und Algen zu sammeln. Das ist etwa an der deutschen Nordseeküste im Wattenmeer deutlich schwieriger. Gehen Sie jetzt mal im kalten Herbst raus ins Watt, da wird es kompliziert.
Das muss man wollen, auf jeden Fall. Aber was müsste man denn tun, damit die Alge hier in Europa wieder mehr gegessen wird?
Naja, man müsste erstmal überlegen, irgendwie, ob sie früher wirklich so viel gegessen worden ist. Sie ist ja eher, soweit wir das aus europäischen Ländern wie Island oder Wales oder Irland kennen, ein Notbehelf da, wo die Einkommenslage gut ist, da wo die Landwirtschaft stabil ist, wo es gute Erträge gibt, wo es auch auf dem Land genug Protein gibt, da wird man diese schwierige Algensammlung bleiben lassen. Da wo Notzeiten sind, da greift man eher auf die Alge zurück. Und insofern hat in Deutschland die Alge eben einfach auch weniger Tradition. Und wir wollen nicht zurück zur Notlage, sondern wir wollen nach vorne denken. Da bietet die Alge durchaus Chancen, aber nicht auf die Art und Weise, wie sie in der Vormoderne an den europäischen Küsten gesammelt worden ist, unter schwierigen und auch gefährlichen Bedingungen.
Wenn wir mal auf den Verzehr schauen, vor einigen tausenden Jahren wurden hier in Europa die Algen ja zubereitet, gegessen auf eine ganz eigene Art und Weise. Ist das heute auch noch so, dass die Rezepte von damals gelten oder dass die Zubereitung sich so ein bisschen geändert hat?
Wir sind natürlich hier im Bereich der mittleren Steinzeit und der Jungsteinzeit, wo wir eine extrem dünne Population haben und wo wir phasenweise klimatische Verhältnisse haben. In der Vorlandwirtschaftszeit, in der Zeit der Jäger und Sammler, wo man ohnehin alle maritimen Ressourcen genutzt hat, daher können wir gar nicht hin zurück. Das können Sie machen, wenn Sie ganz wenige Menschen und ganz viel Küste haben, plus gute Bedingungen, dass das möglich ist. Das ginge heute nicht. So ein Algenteppich vor der Küste, der kann dann vielleicht ein paar Leute ein bisschen ernähren, aber sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Sie docken eben nicht an unsere jetzigen Geschmacksgewohnheiten an. Es gäbe eine Reihe von Suppengerichten, da könnte man die Alge schon integrieren. Man muss es aber einfach auch wollen. Die Konkurrenz der Produkte vom Land ist im Augenblick einfach zu stark.
Herr Hirschfelder, abschließend noch eine persönliche Frage. Essen Sie die mal ganz gerne, die Alge?
Ja, wenn ich in Asien bin und ich bekomme solche Gerichte, dann esse ich die auch ganz gerne. Ich weiß aber natürlich auch, dass die Ernährung in Jahreszeit und Region passen muss. Das ist hier in meinem Arbeitsort Regensburg natürlich nicht der Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Donaualge gibt. Und wir müssen eben auch schauen, die Alge ist nicht besonders gut verstoffwechselbar. Sie ist auch nicht besonders nährstoffreich. Sie hat einen Eiweißgehalt von 5-6%. Da können andere Pflanzen mehr. Aber ich werde dem nachspüren und ich glaube, ich gebe der Alge mal eine neue Chance.
Ja, gutes Gelingen dabei. Professor Dr. Gunther Hirschfelder, er ist Kulturwissenschaftler und Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Danke fürs Gespräch und guten Hunger.
Gerne. Danke. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.